Ja, guten Morgen. Ich bin Manuel, Pastor im Vikariat hier in der Credo-Gemeinde. Und wenn du Amazon Prime hast, dann wirst du wahrscheinlich schon von der neuen Serie gehört haben, Jack Ryan. Ich weiß nicht, wer kennt die von euch schon? Die machen überall, okay, nicht viele, aber die machen eigentlich überall Werbung dafür. Selbst auf diesen Klebebändern, mit denen sie ihre Kartons zukleben, steht Jack Ryan drauf. Das ist eine Serie auf einer Buchvorlage von Tom Clancy. Ich habe die Serie selbst noch gar nicht gesehen, aber ich habe damals als Jugendlicher das Buch gelesen. Tom Clancy, Jack Ryan. Und in dem Buch geht es um meinen Superhelden meiner Jugendzeit. Ich habe kein Interesse gehabt an diesen Superhelden mit diesen Superkräften, irgendwie Batman, Superman. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Superkräfte haben, aber irgendwie an diesen hatte ich keine mit diesen Capes, sondern ich wollte immer das wahre, reale Leben haben. Und John Kelly, das ist die Charakterfigur in den Romanen von Tom Clancy, der war mein absoluter Held. In Jack Ryan spielt er nur eine kleine Nebenrolle, aber in dem Buch Gnadenlos, mein absolutes Lieblingsbuch damals gewesen, da spielt er die Hauptrolle. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich unoriginell. Es ist so, dass John Kelly er ist so ein alter, oder nicht so alt, aber er ist so ein Vietnam-Veteran und er verliebt sich in eine Prostituierte. Diese Prostituierte wird dann von ihren Zuhältern irgendwie ermordet, sehr brutal. Und daraufhin macht er dann in Baltimore, spielt das Ganze, macht er dann so einen richtigen, ja, Rachefeldzug durch die ganze Drogen- und Zuhälterszene. Also dieses ganz typische Thema, ne, nichts Originelles, so das Gute kämpft für das Schwache gegen das Böse und die Gerechtigkeit siegt am Ende natürlich. Also für mich, obwohl es nicht originell war, obwohl es sehr typisch ist, war das mein absoluter Held. Und ich habe mich gerne mit ihm identifiziert. Und ich habe seinen Kampf für das Gute innerlich mitgekämpft. Aber natürlich nur innerlich. Ich lag nämlich oder saß auf meinem Sofa und habe es einfach nur gelesen. Ich würde mir sowas niemals zutrauen, selbst zu machen. Aber die Bibel zeigt uns, dass das Leben als Christ meistens oder vielleicht sogar immer ein Kampf ist. Dass es Glaubenskämpfe zu kämpfen gilt. Der Hebräerbrief vergleicht Christen mit Läufern bei einem Wettkampf. Und es geht tatsächlich darum, da fordert der Hebräerbrief zu auf, diesen Kampf heldenhaft zu gewinnen. Ein solcher Kampf sieht bei jedem Christen unterschiedlich aus. Meine Kämpfe sehen anders aus als deine Kämpfe. Aber diese Kämpfe haben Gefahren und diese Gefahren sind bei uns allen dieselben. Wir könnten, so schreibt der Hebräerbrief, wir könnten die Geduld verlieren und aufgeben. Erste Gefahr. Wir könnten kräftezehrenden Ballast nicht abwerfen. Zweite Gefahr. Wir könnten das Ziel aus den Augen verlieren. Wir könnten matt und müde werden. Und so ermahnt und ermutigt uns der Hebräerbrief, dass wir auf diejenigen in der Geschichte schauen sollen, die solche Kämpfe gekämpft haben und die heldenhaft gewonnen haben. Damit auch wir heldenhaft aus unseren Glaubenskämpfen hervorgehen können. In einem ganzen Kapitel widmet sich der Hebräerbrief, Kapitel 11, diesen Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Und er schreibt über sie, zitiere ab Vers 33, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und diese Liste geht noch weiter und weiter und wird auch noch einiges krasser. Und wenn ich das lese, wenn ich die Geschichten von den Glaubenshelden aus dem Alten Testament lese, dann geht es mir eigentlich so wie bei der Lektüre von Tom Clancys Gnadenlos. Ich bin voll mit den Helden und ich fiebere mit und ich identifiziere mich mit ihrem Kampf, aber eben nur innerlich. Denn ich sitze auf dem Sofa, während ich das lese. Ich selbst bin kein Held. Aber genau das scheint der Hebräerbrief von uns Christen zu fordern. Unsere eigenen Kämpfe heldenhaft zu gewinnen. Vielleicht steigt bei dem einen oder anderen da die Spannung. Ich werde die Spannung auch nicht gleich rausnehmen wieder, sondern einfach mal das machen, was der Hebräerbrief uns empfiehlt. Wir schauen uns heute einen dieser Glaubenshelden aus dem Alten Testament mal an, auch einer, der da im Hebräer Kapitel 11 erwähnt wird. Und der Typ, den wir uns anschauen, Peter hat es schon verraten, ist Gideon. So, was hat Gideon Heldenhaftes vollbracht? Zunächst, vielleicht wisst ihr gar nicht halt genau, wo im Alten Testament diese Gideon-Geschichte eigentlich stattfindet. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich einmal eine kurze Einordnung für euch, dann kann man sich es besser vorstellen, auf einem Zeitstrahl. Auf diesem kleinen Zeitstrahl, vielleicht seht ihr nicht genau alles, ist das ganze Alte Testament untergebracht, die Geschichte. Also hier vorne beginnt das Alte Testament mit der Schöpfung. Hier unten, Malachi, hier kommt dann Jesus, Neues Testament. Und ich erkläre nicht alles, was hier draufsteht, vielleicht könnt ihr auch nicht alles lesen, aber hier oben, ich habe einen Pointer, Sintflut, Turmbau zu Babel, dann geht's hier los. Abraham bekommt die Verheißung von Gott, dass durch sein Volk, durch seine Nachkommen ein großes Volk entstehen sollen und die ganze Erde gesegnet werden sollen. Und er bekommt das Land Kanaan zugesprochen. Dann geht's weiter, Isaak, Jakob, seine Söhne so. Das entstehen tatsächlich ein Volk, die werden aber in Ägypten unterdrückt. Sie sind noch nicht in dem versprochenen Land Kanaan. Dann kennt ihr wahrscheinlich diese Geschichten. Mose kommt auf den Plan. Es gibt die 10 Plagen mit dem Pharao, der sich da immer wieder querstellt. Dann das Passahlamm. Sie schaffen es tatsächlich. Sie ziehen aus Ägypten als großes Volk, bekommen dann das Gesetz von Gott. Gott schließt einen Bund mit ihnen am Berg Sinai. Dann verkacken die Israeliten es aber ziemlich, lehnen sich gegen Gott auf. Dann sagt Gott, alles klar, das geht so nicht. 40 Jahre müsst ihr jetzt erstmal in der Wüste verweilen, bis ihr alle tot seid. Und die nächste Generation darf dann erst in das Land Kanaan einreisen sozusagen. Und das passiert unter Josua. Das ist dann der Anführer, Moses auch schon tot zu dem Zeitpunkt. Josua bringt das Volk in das Land Kanaan. Und dort sagt Gott, hey, es ist super wichtig, dass ihr im Land Kanaan nichts an Götzen duldet, was die fremden Völker, die da drin gerade wohnen, gemacht haben und welchen Götzen sie nachgelaufen sind. Und wenn ihr die Leute am Leben lasst, dann wird es so sein, dass der Götzendienst, den sie gemacht haben, euch verführen wird, ebenfalls von mir abzufallen. Volk Israel, wie man es kennt, hat es natürlich nicht gemacht, sondern hat viele Leute leben lassen. Die Leute haben sie tatsächlich dann zum Götzendienst verführt. Josua ist tot und jetzt geht diese witzige Spirale hier los. Das nennt sich die Zeit der Richter. Und zwar ist sie gekennzeichnet dadurch, dass es keinen König und keinen Anführer in Israel gab. Die Könige setzen erst hier unten ein mit Saul, David, Salomo, dann kommen hier viele Könige. So, und diese Zeit mit dieser Spirale ist tatsächlich eine Zeit, in der es immer weiter bergab geht. Und in dieser Zeit, könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, aber hier ist Gideon. Gideon ist einer der Richter. Ein Richter kann man sich nicht so vorstellen, wie man heute an einem Richter sich vorstellt, mit so einer schwarzen Robe und er entscheidet irgendwie in einem Gericht irgendwelche Fälle, sondern ein Richter war damals eher so ein politischer Anführer. Und diese Spirale sieht so aus, das Volk Israel lebt im Frieden, dann lehnt es sich aber gegen Gott auf und wird abtrünnig, rebelliert gegen Gott, auf welche Weise auch immer. Meistens haben sie Götzen angebetet, andere Götter angebetet, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Dann, was Gott ihnen auch gesagt hatte, hat es negative Folgen für sie. Ja? Sie werden, könnte man auch sagen, bestraft von Gott dafür, dass sie von ihm abfallen. Das hat er in dem Bund hier klar gemacht. Dann geht es ihnen schlecht. Meistens werden sie von anderen Völkern angegriffen oder es gibt Hungersnöte. Und dann schreit das Volk und sagt, ey, warum geht's uns so dreckig? Gott, wo bist du? Und Gott ist so krass, der erbarmt sich jedes Mal. An jedem Tiefpunkt des Volkes erbarmt sich Gott hier. Da. Erbarmt er sich, ist barmherzig und sagt, hey, Ich habe euch lieb und ich rette euch. Und er beruft einen dieser Richter, irgendeinen Typen, beruft er und sagt, ich bin mit dir und du sollst Israel daraus retten. Das machen die Leute. Mit Gottes Hilfe gewinnen sie dann gegen die feindlichen Heere oder was auch immer. Dann geht es Israel gut. Sie haben Frieden und dann rebellieren sie wieder gegen Gott. Und der gleiche Spaß geht von vorne los. Ein Spaß war es nicht, aber geht von vorne los und immer so weiter. Am Anfang ist es noch ganz gut, dann okay und dann immer schlimmer, bis dann die Könige kommen. Und Gideon, nur damit ihr das grob habt hier, Gideon ist einer dieser Richter. So, das nun mal als kleiner Überblick, dass ihr das ein bisschen besser einordnen könnt, wo Gideon ist. Wie ist die Situation bei Gideon? Genau der gleiche Fall. Das Volk hat gegen Gott rebelliert und die Midianiter, das ist ein anderes Volk, fällt immer wieder ein. Jahr für Jahr fallen die ein ins Land Israel und zerstören ihre gesamte Ernte. Alles, was sie gesät haben, machen die platt, verbrennen die und schikanieren die so richtig. Und Israel geht es mega schlecht. Die haben Hunger, die werden immer angefeindet von diesen Midianitern. Und Gott beruft diesen Gideon und sagt zu ihm, hey, mit 300 Männern wirst du Israel retten und wirst du dieses Volk zerschlagen, sodass es nie wieder aufstehen wird. Also das Volk der Midianiter. Und vielleicht der ein oder andere fühlt sich erinnert an den Film 300. Da ist es ja auch so, dass die 300 Spartaner gegen diese riesige persische Armee kämpfen und an so einer Meeresenge, ich weiß nicht, wer den Film kennt, an so einer nee, nicht Meeresenge, sondern sie landen und dann geht es so eine Felsenge, wo die alle durch müssen und da stellen die 300 sich hin, diese Spartaner, und kämpfen gegen die und halten die echt eine Zeit lang auf. Ist eine krasse Story, aber die Story von Gideon ist noch einiges krasser, denn Gideon hält sie nicht nur eine Weile auf, sondern Gideon zerschlägt tatsächlich mit 300 Männern ein Heer von 135.000 Männern. Gideon ist also wirklich ein absoluter Held. Er ist so ein waschechter Held, der mit Gott an seiner Seite krasse, krasse Dinge vollbringt. Der Hebräerbrief feiert ihn für seinen starken Glauben. Und die Israeliten feiern seinen Mut und seine Stärke. Und sie wollen ihn sogar zum Herrscher über ganz Israel machen, was er dann ablehnt. So, und solch einen Helden, sagt der Hebräerbrief uns, nehmt euch selbst zum Vorbild. Und jetzt schau dich mal hier im Raum um und überleg mal, wer das Zeug von uns zu solch einem Helden hätte. Das ist keine rhetorische Frage, ja? Überleg's dir wirklich mal. Fang bei dir selbst an. Fang bei dir selbst an und überleg, wer hier im Raum hätte das Zeug zu solch einem Helden? Es würde mich wirklich brennend interessieren, wem ihr hier einen Helden angedenkt in dem Raum. Ich kann euch natürlich nicht alle fragen jetzt, deswegen mache ich es andersrum. Ich werde euch die Lösung sagen und dann könnt ihr überprüfen, ob ihr richtig lagt. Wo habe ich das aufgeschrieben? Die Namen? Ja, hier. Also, seid ihr bereit? Wer ist der Held hier? Almut, Melissa, Maike, Jan, Eva, Malte, Jörg, Dario, Kai, Rike, Britta, Anna, Rosalie, Ina, Sinje, Doro, Jörn, Charlotte, Jano, Mohsen, Kiki, Doris, Simon, Silke, Sonja. Die Liste ist noch lang. Ich kürze es ab. Jeder, jeder von uns, selbst ich, und das fällt mir am schwersten zu glauben, hat das Zeug zu solch einem Helden wie Gideon einer war. Jeder von uns ist aus dem Holz geschnitzt, aus dem Helden sind. Wer hat es richtig getippt? Mal die Hand heben. Jörg, ja, sehr gut. Ja. Jörg hat es richtig getippt. Ich an eurer Stelle, wenn ich da gesessen hätte, ich hätte es nicht richtig getippt. Denn schon bei mir selbst wäre mir klar gewesen, auf keinen Fall, auf keinen Fall ist das hier ein Held. Würde ich mir niemals zutrauen. Ja? Ich bin viel zu ängstlich, ich bin körperlich schon gar nicht in der Verfassung dafür. Meine Psyche ist gar nicht stabil genug, um sowas durchzuziehen. Mein schwacher Glaube reicht bei weitem nicht aus. Ich wäre maximal überfordert. Ich mache Gott so schon Vorwürfe, aber wenn er mir sowas auftragen würde, ich weiß so wenig, ich habe so wenig Erfahrung und ich glaube auch nicht, dass ich wirklich begabt dafür bin. Und ich habe Angst. Ich hätte super Angst. Ganz sicher habe ich nicht das Zeug zu einem Helden. Vielleicht hast du so oder so ähnlich auch über dich selbst gedacht. Vielleicht hast du so auch über deinen Sitznachbarn gedacht. Vielleicht sogar über jeden in diesem Raum hier. Nee, ein Gideon sitzt hier nirgends. Heute und hier sind wir glücklicherweise nicht in der Situation, ein mächtiges Heer schlagen zu müssen, um unser Volk zu retten. Aber es gibt unzählige unbesetzte Heldenstellen, ganz unterschiedlicher Art. Ob auf der großen Bühne oder als Alltagsheld, ob auf deiner Arbeit oder im Reich Gottes, ob in deiner Familie, bei deinen Freunden oder in deinem Ehrenamt. Jeder Mensch ist an verschiedenen Punkten seines Lebens herausgefordert, ein Held zu sein. Und wenn du Christ bist, dann ist es wahrscheinlich, dass du auch von Gott an verschiedenen Punkten herausgefordert bist, ein Held zu sein. Wo du Gottes Willen tun sollst, wo Gott dir eine bestimmte Aufgabe vielleicht gibt, wo Gott dich vielleicht gar zu einem Amt beruft, wo Gott dir Menschen zeigt, die du lieben sollst, wo Gott dich herausfordert, vielleicht bei einer Gemeindegründung mitzugehen, wo Gott dich herausfordert, aus deiner Komfortzone zu treten. Wo Gott dich herausfordert, ein Held für andere zu sein, ein Held für Gott zu sein. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns das Zeug zu solch einem Helden hat. Aber möglicherweise hast du nicht das Zeug zu solch einem Helden, wie du dir selbst einen Helden vorstellst oder wie Hollywood dir einen Helden vorstellt oder Tom Clancy uns den Helden John Kelly vorstellt. Groß, stark, mutig, selbstbewusst, fest, überzeugt, charismatisch, niemals zweifelnd, willensstark, weiß immer, was zu tun ist und was jetzt in dieser Situation richtig ist. Sondern du hast das Zeug zu so einem Helden, wie Gideon einer war. Und Gideon war durchaus nicht der klassische Hollywood-Held. Lass uns mal Gideons Persönlichkeit, sein Charakter, seine Einstellungen, seine Voraussetzungen ein bisschen unter die Lupe nehmen, soweit uns die Bibel davon berichtet. Und es ist sehr interessant, denn die Bibel berichtet sehr viel über Gideons Innenleben. Ich werde mal einen längeren Abschnitt vorlesen aus dem Richterbuch, in dem diese Geschichte steht, aus dem 6. Kapitel. Lehnt euch also mal für 5 Minuten entspannt zurück. Ich habe ein paar Bilder dabei gebracht, damit gebracht und hört die wirklich spannende Geschichte von Gideon. Nicht die ganze, keine Angst, das wäre zu lang. Ich lese ab Vers 11 und dann bis zum Ende des Kapitels. Und ich hole mir einen Barhocker, damit es auch für mich ein bisschen gemütlicher. Wenn ich gemütlicher bin, dann habt ihr es auch ein bisschen gemütlicher. So. Also, ich lese ab Vers 11. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann uns das alles passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat er uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste und im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm: Ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Gideon wandte ein: Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du Herr es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und sie dir vorsetze. Der Herr antwortete, na gut, ich werde hier warten, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus. Er bereitete einen jungen Ziegenbock zu und backte ungesäuerte Brote aus einem Effer Mehl. So ungefähr 40 Liter, war eine Menge, ne? Er legte das Fleisch in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf. Dann brachte er die Speisen hinaus unter die geweihte Eiche und bot sie dem Engel dar. Der Engel Gottes sagte zu ihm, leg das Fleisch und das ungesäuerte Brot auf diesen Felsen dar und gieß die Brühe darüber. Gideon tat es. Der Engel des Herrn berührte Fleisch und Brot mit dem Stab in seiner Hand und aus dem Felsen flammte Feuer empor und verzehrte alles, was Gideon gebracht hatte. Dann verschwand der Engel des Herrn. Als Gideon erkannte, dass es der Engel des Herrn gewesen war, schrie er auf. Allmächtiger Herr, ich bin verloren, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Friede sei mit dir, erwiderte der Herr. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Gideon baute dem Herrn an diesem Ort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom, das heißt, der Herr ist Friede. Der Altar steht bis heute in Ophra, der Stadt der Sippe Abiezer. In dieser Nacht sprach der Herr zu Gideon, nimm den Stier deines Vaters, und zwar den zweiten, der 7 Jahre alt ist, reiß den Altar ein, den dein Vater dem Baal errichtet hat, und haue den Aschera-Pfahl um, der daneben steht. Das sind die Götzen, die dir angebetet haben. Dann bau dem Herrn, deinem Gott, hier auf der Höhe dieser Befestigung einen Altar und bereite ihn für ein Opfer vor. Bring dann den 7-jährigen Stier als Brandopfer auf dem Altar dar. Als Feuerholz gebrauche das Holz des Aschera-Pfahls, den du umgehauen hast. Gideon nahm 10 von seinen Knechten und befolgte die Anweisungen des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Früh am nächsten Morgen, als die Bewohner der Stadt aufstanden, entdeckten sie, dass der Altar des Baals eingerissen, der Aschera-Pfahl daneben verschwunden und ein Stier auf einem neu erbauten Altar geopfert worden war. Die Leute sagten zueinander, wer hat das getan? Sie fragten herum und forschten nach und schließlich fanden sie heraus, dass es Gideon, der Sohn von Joasch, gewesen war. Gib deinen Sohn heraus, verlangten sie von Joasch. Er soll sterben, weil er den Altar von Baal zerstört und den Aschera-Pfahl umgehauen hat. Aber Joasch erwiderte allen, die um ihn herum standen, wollt ihr Baal verteidigen? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn kämpft, soll noch an diesem Morgen sterben. Wenn Baal tatsächlich ein Gott ist, wird er sich selbst dafür rächen, dass jemand seinen Altar eingerissen hat. Von da an wurde Gideon Jerub-Baal genannt. Das bedeutet, möge Baal sich selbst rächen, weil er den Altar des Baal eingerissen hatte. Bald danach versammelten sich die Heere von Midian und Amalek und den Völkern des Ostens und vereinten sich zu einem Bündnis gegen Israel. Sie überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager im Tal von Jezreel auf. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widderhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abiezer schlossen sich seiner Truppe an. Dann schickte er Boten nach Manasse und ließ die Männer zum Kampf einberufen. Er sandte ebenfalls Boten nach Asser, Sebulon und Naphtali, und auch sie schlossen sich ihm an. Gideon sagte zu Gott, wenn du wirklich Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und genau so geschah es. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte deinen Zorn nicht erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche. Aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Das ist doch interessant, oder? Gideon ist aus dem Holz geschnitzt aus dem Helden sind. Das Erste, was der Engel zu Gideon sagt, ist: Ich bin mit dir, du tapferer Held. Aber was ist das für ein Holz, aus dem zumindest in Gottes Augen Helden geschnitzt sind? Wir erfahren einige interessante Dinge über diesen Gideon. Das Erste, was wir erfahren, ist: Gideon ist kein frommer Typ. Er betet Götzen an, Baal, Asherah. Sein Vater war sogar der Typ, der im Dorf den Tempel, den Altar aufgebaut hat. Und auch nach dem Kampf, soweit haben wir bisher nicht gelesen, nach dem Kampf macht Gideon selbst einen Ephod aus Gold und verführt das Volk zum Götzendienst. Meistens ist es so, dass Gott sich sehr fromme Leute aussucht, die er beruft, denen er eine Aufgabe gibt, mit denen er mit sein möchte. Zum Beispiel sehen wir das an Noah. Da steht dann Noah, der Typ, der die Eiche gebaut hat. Noah war ein frommer, rechtschaffener Mann. Und deswegen kommt Gott zu Noah. Aber an Gideon sehen wir, dass Gott nicht nur fromme Typen gebrauchen kann, sondern eben auch solche Typen wie Gideon. Das Zweite, was mir auffällt, ist: Gideon macht Gott Vorwürfe. Der Engel sagt zu Gideon: Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und was erwidert Gideon? Er sagt so: Dein Ernst? Dein Ernst, Gott? Wenn Gott wirklich mit uns wäre, dann würde es uns doch nicht so dreckig gehen. Ich glaube dir nicht, dass Gott mit uns ist. Glaube ich dir nicht. Was soll das für ein Gott sein? Was macht er? Wo sind seine Wunder jetzt? Wie hilft er uns? Hä? Und jetzt, habt ihr es vielleicht euch aufgefallen, antwortet nicht der Engel des Herrn, sondern Gott selbst. Und da wird nur ein kleiner Zwischenfakt deutlich, dass Engel des Herrn nicht das Gleiche ist wie Gott, aber der Engel des Herrn repräsentiert Gott als sein Bote so stark, dass es wäre, als spricht Gott selbst. Und hier spricht Gott selbst jetzt zu Gideon und er geht gar nicht auf seine Vorwürfe, die Gideon ihm macht, ein, sondern er gibt ihm den Auftrag, Israel vor den Midianitern zu retten. Und wie reagiert Gideon jetzt? Der dritte Punkt: Gideon traut es sich nicht zu. Er sagt schon wieder: Gott, dein Ernst? Ich? Du weißt aber schon, dass ich schwach bin, dass ich völlig unbedeutend bin. Meine Familie ist die kleinste und ich bin auch noch der Jüngste in meiner Familie. Wie sollte ich, mit was überhaupt, Israel retten können? Gideon fühlt sich überfordert mit seiner Berufung. Für Gideon macht die Aufgabe, die er von Gott bekommt, keinen Sinn. Er ist der Falsche dafür. Das ist ihm völlig klar und so zweifelt Gideon daran. Von wegen, Gideon ist so ein Glaubensheld. Der Hebräerbrief sagt es uns, Gideon ist ein Glaubensheld. Aber wie kaum ein anderer ist er ein Typ, der zweifelt. Zuerst glaubt Gideon Gott nicht, dass es wirklich Gott ist, der da zu ihm spricht. Und er sagt: Ey, gib mir das Zeichen, dass du das wirklich bist. Und Gott lässt sich darauf ein und lässt dieses Feuer aus dem Felsen kommen, das seine Opfergaben verzehrt. Dann fordert Gideon zwei weitere Zeichen, die er sich selber ausdenkt, die Sache mit der Wolle. Gideon braucht diese Sicherheit. Er braucht die Sicherheit, dass es wirklich Gott ist und dass Gott wirklich das tun will, was er ihm zugesagt hat. Und, soweit haben wir gerade nicht gelesen, aber Gott gibt dann von sich aus Gideon nochmal ein viertes Zeichen, um ihm wirklich die letzten Zweifel auszuräumen. Und noch eine letzte Eigenschaft an Gideon ist mir aufgefallen. Gideon ist ängstlich. Es wird zweimal oder sogar dreimal im Text ausdrücklich erwähnt. Gideon hat Angst, dass er jetzt sterben muss vor dem Engel, weil er den Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Gideon hat Angst vor seinem Vater und vor seinen Leuten im Dorf. Und später hat Gideon auch Angst, zu den Midianitern hinzugehen und dieses vierte Zeichen zu hören, was Gott ihm sagt. Und da soll er dann seinen Diener Pura mitnehmen, was er dann auch macht. Gideon hat Angst. Gott spricht Gideon an mit: Du tapferer Held. Und der Autor des Hebräerbriefs, der zeichnet uns Gideon als einen der Glaubenshelden des Alten Testaments vor Augen. Dabei ist Gideon kein frommer Typ. Er macht Gott Vorwürfe, er fühlt sich überfordert mit seinem Auftrag, er denkt klein von sich. Wie könnte er bitteschön Israel retten? Niemals. Was hat er schon zu geben? Was kann er ausrichten? Er zweifelt an Gott, er ist unsicher, er ist ängstlich. Und wenn Gideon trotz all seiner Schwächen das Zeug zu einem Helden hat, ja, dann könnte auch tatsächlich ich das Zeug zu einem Helden haben. Ich persönlich kann mich super mit Gideon identifizieren. Ich habe Gott sei Dank nicht den Auftrag von Gott bekommen, eine feindliche Armee zu zerschlagen, aber Gott hat zum Beispiel mich zum Pastor berufen. Und als er das getan hat, ging es mir genauso wie Gideon. Ich war kein besonders frommer Typ und bin es leider auch immer noch nicht. Ich dachte und ich denke oft immer noch, dass ich der absolut Falsche für diesen Job bin. Warum hat Gott sich gerade mich dafür ausgesucht? Ich kenne 100 Leute, ungelogen 100 Leute, denen ich das mehr zutraue als mir. Und deswegen habe ich auch oft Zweifel an Gottes guter Absicht mit mir, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und ich mache Gott Vorwürfe. Und ich habe Angst davor, Pastor zu sein, und ich fühle mich sehr oft überfordert. Mir geht es ganz exakt so, wie es dem Gideon ging. Aber wisst ihr, was das Entscheidende ist? Das Entscheidende ist nicht, was andere Leute von dir denken. Das Entscheidende ist nicht, was du selbst von dir denkst. Sondern es ist entscheidend, was Gott über dich denkt. Und Gott sagt Gideon, du tapferer Held. Aber das alles Entscheidende sagt Gott Gideon kurz davor. Er sagt ihm, ich bin mit dir. Dieses Detail macht den Unterschied. Taugt Gideon zum Helden? Aus menschlicher Sicht? Naja. Aber der Geist des Herrn, so steht es in Vers 34, Kapitel 6, kam über Gideon und er sammelte Männer zum Angriff. Wie viele Männer hat er gesammelt? Könnt ihr nicht wissen, haben wir nicht gelesen. 32.000. 32.000 Männer sammelt Gideon. Wie groß ist das Heer der Midianiter? 135.000. Aus menschlicher Sicht würdest du sagen, Gideon, lass mal, such lieber den Frieden, ihr seid ein bisschen zu wenig dafür. Das klappt nicht. Und was sagt Gott? Gott sagt zu Gideon, das sind zu viele. Ihr seid zu viele. Schick mal alle, die ängstlich sind, nach Hause. Sagt Gideon, ey, wer Angst hat, soll bitte nicht gehen. 22.000 gehen. Bleiben noch 10.000. Und Gott sagt, immer noch zu viele. Immer noch zu viele. Gideon, schick die Leute mal runter an den Fluss und lass sie trinken. Und ich sag dir dann, wer deine Armee ist. Und die Leute gehen runter zum Fluss und die trinken auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Die meisten trinken so mit der Hand zum Mund, ja. Und es gibt aber 300 Leute, die knien sich hin und lecken das Wasser direkt aus dem Fluss. Wie Hunde, steht im Text. Und diese 300, die das machen, das ist Gideons Armee. 300. Stell dir vor, du bist einer von diesen 300. Dein Anführer ist ängstlich und ständig am Zweifeln. Und ihr seid 300 gegen, ich sag's nochmal, 135.000 Midianiter. Aber Gott gebraucht den schwachen Gideon. Gott gebraucht diese mickrige, kleine Mannschaft von 300 Männern. Und Gott tut das Entscheidende. Und die 135.000 Midianiter sterben. Gott zeigt hier, dass es nicht darauf ankommt, ob etwas aus menschlicher Sicht möglich ist oder nicht. Sondern nur auf eins. Ist Gott dabei oder nicht? Und es ist Gottes Wille, was da passiert oder nicht. Das ist das entscheidende Detail. Und das zeigt nicht nur die Geschichte von Gideon, sondern das zeigt Gott durch die gesamte Bibel hindurch. Er erwählt immer wieder das Kleine, Schwache, Geringe. Das, was in den Augen der Welt völlig unbedeutend ist. Das erwählt Gott und macht daraus Großes und Bedeutendes. Und es war auch bei den ersten Christen so, und es ist auch heute unter uns Christen nicht anders. Wie es der Apostel Paulus so eindrücklich im Korintherbrief schreibt, ich habe euch das auch mal mitgebracht, das ist ein genialer Text. Er schreibt im ersten Kapitel, Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Haben wir vorhin gemacht, ne? Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Das Entscheidende ist nicht, wer du bist, was du kannst, was du hast, sondern einzig und allein Gottes Zusage: Ich berufe dich und ich bin mit dir. Und diesen Satz hat Gott auch zu mir gesprochen, als er mich zum Pastor berufen hat. Das war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und Gott hat mir in diesem Erlebnis gesagt, dass ich Pastor werden soll. Und ich war außer mir. Ich will das nicht und ich kann es auch nicht. Und ich habe angefangen, Gott aufzuzählen, warum ich völlig ungeeignet bin für diesen Job. Und Gott hat zu mir in diese Situation reingesprochen und hat gesagt: Ja, Manuel, ich weiß, du brauchst noch viel Veränderung in deinem Leben, vor allem an deinem Charakter, aber ich bin mit dir und ich werde dir helfen, dich zu verändern. An dieser Stelle möchte ich zwei kleine Einschübe noch machen, die wichtig sind, also Klammer auf. Ja? Der erste Einschub: Gottes Zusage, mit uns zu sein, heißt nicht einfach, dass wir jetzt unsere Hände in den Schoß legen können. Ja, Gott tut das Entscheidende auf jeden Fall, aber Gideon musste trotzdem kämpfen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die Predigt, die ich vor 2 Wochen gehalten habe, über Saat und Ernte. Es wäre Gott möglich, uns Ernte zu schenken, wenn wir nichts gesät hätten, unsere Hände einfach in den Schoß gelegt hätten. Es wäre ihm möglich, aber er tut es nicht. Denn es gilt dieses Prinzip von Saat und Ernte. Gott beruft Menschen zu säen und zu ernten. Gott schenkt das Wachsen und das Gedeihen. Und Gott schenkt es auch, dass die Midianiter sich alle gegenseitig abschlachten, weil sie in Verwirrung sind und Angst haben vor diesen 300 Männern. Die machen gar nichts, die haben nicht mal Waffen dabei. Gott tut das Entscheidende, aber Gott tut es nicht ohne Gideon. Gott baut sein Reich nicht ohne uns. Gott baut sein Reich nicht ohne dich. Gottes Zusage, mit uns zu sein, heißt nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen können. Und das ist auch nicht das, was Gideon tut. Sondern Gideon im entscheidenden Moment, bei all seinen Schwächen und seinen Zweifeln, ist er da, ruft die Männer zum Kampf und geht los. Und wird so zum Glaubensheld. Und der zweite Einschub, den ich machen möchte, ist, dass Gottes Zusage, mit uns zu sein, auch nicht heißt, dass immer alles glatt laufen wird. So wie wir es uns vielleicht vorstellen. Ja, okay, wenn es Gottes Wille ist und Gott gesagt hat, dass wir gehen sollen und er gesagt hat, dass er mit uns geht, dann haben wir oft so die Vorstellung, ja, dann muss es auch laufen. Dann muss es richtig gut werden. Ohne Anstrengung, ohne Verluste am besten. Aber Gideon erlebt Verluste in der Geschichte, wenn er sie weiterliest. Er erlebt, dass seine Brüder, seine leiblichen Brüder bei diesem Kampf ums Leben kommen. Da läuft nicht alles glatt. Und Gideon, nachdem der Kampf gewonnen war, holt er aus der Beute, lässt sich die Goldringe geben, die sie erbeutet haben, und macht einen Effort daraus und verführt die Leute erneut zum Götzendienst. Die kommen dahin und beten diesen Effort an. Und solange Gideon lebt, 40 Jahre lang, hat das Volk Frieden und Ruhe. Aber in der Bibel steht, in diesem Richtergeschichte, dass diese Sache, dass Gideon hier schon wieder gegen Gott rebelliert und es nicht checkt, für seine Familie und für das Volk zum Fallstrick wird, so steht es da. Und nachdem Gideon gestorben ist, geht's im Grunde alles wieder von vorne los. Sein eigener Sohn tötet die anderen 70 Söhne von Gideon. Er hatte viele Frauen, keine Angst. Also 70 Söhne hat er gehabt. Und das ganze Volk rebelliert wieder gegen Gott. Es läuft nicht immer alles glatt, wenn Gott seine Zusage gibt. Wir sind weiterhin in die Verantwortung genommen. Klammer zu, Einschub beendet. Ich komme zum Schluss. Gott lässt nicht sich vom Augenscheinlichen blenden. sondern er sieht das Herz an. Gott sagt schon zu Gideon: Hallo, du tapferer Held. Als Gideon sich noch vor den Midianitern in der Kälte versteckt, um seinen Weizen zu dreschen. Und er sich niemals hätte träumen lassen können, dass er ein Held ist oder wird. Aber Gott sieht einen Helden in ihm. Gott sieht einen Pastor in mir, wo ich noch lange keinen Pastor sehe. Und was sieht Gott in dir? Was sieht Gott in dir? Wozu bist du von Gott berufen? Was ist deine Aufgabe im Reich Gottes? Gibt es Dinge, von denen du weißt oder von denen du ahnst, dass Gott sie von dir möchte, dass es Gottes Wille ist, dass du sie tust? Dinge, die dich aus deiner Komfortzone herausholen. Das müssen nicht immer diese klassischen Dinge sein wie, ich werde Pastor oder Missionar oder Kindergottesdienstmitarbeiter. Es könnte auch heißen, eine bestimmte Rolle in deiner Familie einzunehmen. Es könnte heißen, dich mit deinem Bruder zu versöhnen, bei einer Gemeindegründung mitzugehen, einen Menschen beim Sterben zu begleiten, deine Zeit, dein Geld in eine Sache zu investieren, eine Beziehung zu retten, für deine Kinder da zu sein, vielleicht ein politisches, unbeliebtes Amt zu übernehmen und. Der unbesetzten Heldenstellen gibt es Tausende. Und wenn du so eine Heldenberufung verspürst, dann kann es durchaus vorkommen, dass du die gleichen Gedanken hast wie Gideon. Ich? Ernsthaft, Gott? Ich? Nein, niemals. Ich bin dazu absolut nicht der Richtige. Ich kann es nicht. Ich bin damit überfordert. Und meine Begabung passt auch irgendwie so gar nicht dazu. Gibt es nicht viel andere, die das viel besser könnten als ich? Ich habe Angst und du zweifelst. Will Gott wirklich das von dir? Dann hat diese Predigt dir hoffentlich Mut gemacht. Denn Gott hat nicht den gleichen Blick auf die Dinge wie die Menschen um dich herum oder wie du selbst. Es ist wie mit diesem Ding hier. Auf den ersten Blick sieht es wenig verheißungsvoll aus. Braun, vertrocknet, hässlich, erinnert so ein bisschen an vertrocknete Kacke. Und da, wo Menschen nur vertrocknete Kacke sehen, da sagt Gott schon: Hallo, du schöner Schmetterling. Hallo, du tapferer Held. Es ist ein sehr starkes Bild, bitte fühlt euch nicht beleidigt. Ich wollte das jetzt nicht auf euch direkt. Manchmal brauche ich aber so eindrückliche Bilder, weil ich sonst nicht kapiere. Nämlich, dass Gott schon ganz genau weiß, wen er für welche Aufgaben beruft. Und das sage ich wirklich nicht leichtfertig, sondern unter größten Selbstzweifeln. Aber Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns versprochen: Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende bin ich bei euch. Und Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und das ist das entscheidende, alles entscheidende Detail. Wenn Gott dich beruft und dir eine Aufgabe gibt, dann stellt er sich auch dazu, wenn du die ersten Schritte in diese Richtung gehst. Und lass dich nicht davon irritieren, dass Gott dich schwachen, unfertigen Menschen dafür beruft. Das tut er öfter. Was muss das für ein Gott sein, der es sich leisten kann, mit uns sein Reich zu bauen? Amen.